Und unser Sponsor von dieser Woche ist Blinkist. Und Blinkist ist tatsächlich eine Sache, die schon lange auf meiner To-Do-Liste stand, die ich mir runterladen wollte und womit ich eigentlich mein Lesedefizit ausgleichen wollte. Und was für ein schöner Zufall, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Das hat mich wirklich sehr, sehr krass gefreut. Blinkist ist eine App, mit der ihr mehr als 3000 Bücher in nur 15 Minuten lesen und anhören könnt. Was mir ganz oft auffällt bei Sachbüchern ist, dass es so eine Füllmasse zwischen den eigentlichen Punkten gibt, die mich interessieren. Und Blinkist macht eigentlich die Füllmasse weg und filtert die Kernessenz raus und packt die für euch in 15 Minuten Hörgenuss. Es gibt mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Karriere und die Kategorie interessiert mich besonders, Psychologie. Gerade da habe ich das Gefühl, so nach dem Studium mal wieder ein bisschen was tun zu müssen, tun zu können. Da verändern sich auch die Dinge. Es gibt konkrete Handlungsanweisungen am Ende vieler Titel für die Umsetzung, damit man auch die PS auf die Straße bekommt. Und es gibt Titel auf Deutsch und auf Englisch. Je nachdem, worauf man Lust hat. Wenn man jetzt gerade sagt, ich will mal ein Wochenende in New York verbringen, macht das Sinn, sich mal ein paar Titel auf Englisch anzuhören. Und was man dann nicht mehr so oft macht, glaube ich, dass sinnlose am Handy rumdaddeln. Hm. Wann hast du das letzte Mal sinnlos am Handy rumgedaddelt?
Ständig eigentlich.
Vor 2 Minuten. Das heißt, man kann die Wege wirklich effektiv nutzen und man hat so einen Wissenszuwachs. Also ich meine, wir gehen ja heutzutage nicht mehr zur Schule, aber trotzdem finde ich es wichtig, sich zu bilden und zu sagen, man tut was für sich.
Hm. Und genau zu diesem Thema, dass man zu viel an seinem Handy rumhängt, gibt es auch ein Buch von Catherine Price, How to Break Up with Your Phone.
Eigentlich ein geiler Titel, ne? Hm. Also, dass man die Beziehung zu seinem Telefon beendet. Ist auch gar nicht so leicht. Eine Mitarbeiterin hat das jetzt hier gerade gemacht und die ist immer noch am Suchten. Die scheint ihr Telefon mehr zu vermissen als ihren Freund.
Das könnt ihr euch auf Blinkist anhören. Und wenn ihr Blinkist mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar auf blinkist.de. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Und ihr bekommt 25% Rabatt auf das Jahrespremium-Abo mit dem Rabattcode bestevaterfreuden auf blinkist.de/bestevaterfreuden.
1, 2, 3, ich hab lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo und heute ist eigentlich Beste Mutterfreuden, weil wir haben Leila zu Gast, Leila Lowfire, die Frau aus dem Dschungel.
Leck mich. Hallo. Ja, ich fühle mich noch ein bisschen fehl am Platz, aber
stimmt,
ihr werdet mir schon helfen.
Ist ja noch eine Rolle, in die du reinwachsen musst, ne?
Ja.
Aber als Mutter, glaube ich, kriegt man noch viel mehr als Vater so eine richtige Intensivkur. Also A, weil es ja viel intensiver passiert, also du bist ja jetzt schon Mutter eigentlich, weil du ja schon ein Baby in dir hast und das wächst. Als Vater ist man, glaube ich, erst Vater, wenn das Baby auf die Welt kommt.
Mhm. Auf jeden Fall. Nicht vorher.
Davor ist es so ein abstraktes Ding, das ist so, als ob ein Alien im Bauch wächst.
Ja.
Hast du es eigentlich probiert, schwanger zu werden, oder?
Ja.
Tatsächlich?
Ich würde sogar sagen, ich habe es nicht nur probiert, ich habe es auch geschafft.
Nein, aber es gibt ja die Sorte von Menschen, ne, die es richtig hart probieren, wie Max, ne? Die waren sogar im
Hallo.
Du warst doch in so einem Center.
Ja, ich war in so einem Center, im B5-Center für.
Ja, musstest du Sperma abgeben und so.
Ja, musste ich. Und meine Freundin musste versuchen, Eizellen abzugeben.
Das ist schwieriger, da kannst du dir nicht einen drauf runterholen und dann ploppt eine Eizelle
auf. Eigentlich hat eine Frau einen krassen Nachteil. Aber ich fand es auch als Mann nicht so prickelnd. Das war wirklich so, wie man sich's vorstellt aus den Filmen.
Mit so einer Kammer
und mit allem, mit so einer Kammer.
Pornoheftchen.
Hm, Pornoheftchen. Pornos lief schon, als man reinkam. Man musste den gar nicht mehr selber anmachen. Kleine Taschentücher.
Aber warum Taschentücher? Man wächst doch irgendwie in so einen Becher rein.
Ja,
man
nein.
Man soll doch die Taschentücher gar nicht benutzen.
Und danach vielleicht.
Da ist so ein Loch drin in den Taschentüchern.
Oder man nimmt vielleicht extra so Taschentücher.
Glory-Hole-Taschentücher. Also du hast es probiert, richtig?
Naja, also es war jetzt nicht unbedingt geplant, ne?
Aha.
Aber ich bin schon auch so, dass wenn ich sage, dass ich irgendwie nicht verhüte mit jemandem, was sehr selten passiert, nur in ganz besonderen Bedingungen.
Dann muss es Liebe sein.
Genau, dann muss es Liebe sein. Dann spreche ich das auch vorher an, ne? Also ich bin dann nicht so, okay, ja, lass uns einfach das Gummi weglassen und mal gucken. Sondern ich bin schon so, okay, wann hast du dich das letzte Mal auf jeden Scheiß testen lassen? Und was ist, wenn ich schwanger werde? Was machen wir dann? Irgendwie, ich spreche das schon an.
Mhm. Und das war völlig in Ordnung.
Ja.
Also, bei mir
halt
würde...
Natürlich, je nachdem, wann man damit aufhört zu verhüten, ne? Weil ich nehme keine Hormone, ich habe weder eine Hormonspirale, noch nehme ich die Pille, noch habe ich irgendein Kupferding in mir. Deswegen finde ich, ist das wichtig, dass man das halt bespricht, sobald man aufhört, mit Gummi mit dem Partner zu schlafen. Mhm. Und weil wenn der andere dann sagt so, oh mein Gott, voll krass, habe ich keinen Bock drauf, dann wird halt weiter verhütet, ne?
Ja, also. Genau. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man als Frau oder auch als Mann genau da vorher drüber spricht, wenn man nicht mehr verhütet, dass man sich über diesen Fall dann klar wird, wie entscheiden wir uns dann oder was machen wir dann oder ist es für dich auch in Ordnung, wenn wir jetzt nicht mehr verhüten, dass halt nicht die Verantwortung nur bei der Frau bleibt, wie man es oft denkt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Haben wir nicht gemacht übrigens.
Ja, du jetzt.
Oder? Einfach, ihr habt einfach aufgehört zu verhüten?
Wir haben eine Verhütungsmethode angewendet und das ist so-called Temperaturmethode und die war mehr oder minder erfolgreich. Erfolgreich für meine Tochter, aber weniger erfolgreich in dem Moment zu dieser Zeit für uns.
Also eigentlich ist ja deine Methode dafür da, um genau festzulegen, wann man Sex haben sollte, um ein Kind zu kriegen. Ist ja genau umgekehrt, ihr habt es nur umgedreht.
Aber man kann die auch umgekehrt benutzen.
Aber ich kannte sie
ja,
vorher
ich
nur so.
Ja, ich kenne viele Kinder, die damit entstanden sind.
Wenn du dir mal anguckst, das sage ich ja immer wieder, die 7,5 Milliarden Menschen, die auf der Welt sind oder 7,7, wie viel es jetzt sind, ich glaube 95% davon oder wenn nicht sogar 98% davon sind ungeplant.
95%?
Safe. Wow. Also frag mal deine Eltern, ob du geplant bist.
Glaube schon. Ich frage nochmal nach.
Ja gut, du bist ein Industriekind aus einer Industrienation, aus den 1-2% der in Anführungsstrichen gut Behüteten. Bist du geplant, Leila?
Auf gar keinen Fall.
Auch ein Unfall? Das klingt immer so komisch, wenn man das über sich selber sagt, ne? Ich bin ein Unfall.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht geplant bin, aber ich habe auch noch, also ich bin, sagen wir mal, die Jüngste, ne? Also.
Von wie vielen?
Ah, krass. Nachzügler?
Ja, ich... Okay. Der Unfall ist schon mal passiert vorher, kann ich sagen.
Ah, schön, aber dann hatten deine Eltern wegen Sex bis ins hohe Alter. Papa kann noch. Mama hat immer noch Spaß dran.
Das hast du falsch verstanden, aber ich lasse es mal so stehen.
Gut.
Nee, aber ich, also wenn ich jetzt sage, wir verhüten nicht mehr, dann, also ich weiß schon, wann ich fruchtbar bin, ne? Also ich vermeide schon die fruchtbaren Tage.
Und da ist man noch besonders geil.
Boah, unterschiedlich, ne? Kommt drauf an, also kommt auf die Umstände an, finde ich. Weil wenn du gerade irgendwie so eh andere Sachen im Kopf hast, was man ja als Millennial, der selbstständig ist, sehr oft hat, dann merkst du das, glaube ich, gar nicht so krass. Aber ja, also ich meine, klar, es sind so ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen. Ne? Und dann habe ich ja auch schon gesagt, irgendwie, dass ich nicht so einfach schwanger werden konnte, weil ich eine Schilddrüsenkrankheit habe und das super schwer ist eigentlich für Leute, die Hashimoto haben, schwanger zu werden.
Was ist Hashimoto?
Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse.
Und was macht die?
Die, also dein Körper produziert Antikörper, die deine Schilddrüse zerstören.
Und musst du dann Hormone nehmen?
Genau, du substituierst diese Schilddrüsenhormone.
Und welche Hormone nimmst du?
Soll ich dir die Dosis sagen?
Und was würde das mit mir machen, wenn ich das nehmen würde?
Ja, das ist der spannende Teil.
Ich glaube nicht so viel. Ich weiß es nicht. Das fragen mich viele Leute. Nehme ich dann ab, wenn ich die Hormone nehme?
Und macht das irgendwas mit den Brüsten?
Nein, das kann ich sagen. Das sind andere Hormone.
Alright.
Hat dich das beeinflusst, dass du nicht sicher warst, dass du keine Kinder bekommen kannst und das auch in dem, naja, ich setze die Pille ab oder ich nehme keine Kondome mehr oder war das für dich kein Faktor?
So wie eine Katze, die immer aus dem Fenster springt, weil sie weiß, jetzt eben leben.
Genau.
Ja, ich muss schon sagen, also dadurch, dass ich wirklich in meinen letzten 4 Beziehungen auf jeden Fall so verhütet habe, indem ich nicht verhütet habe irgendwann und dann auch einfach nur während den fruchtbaren Tagen entweder keinen Sex hatte oder also nicht so effektiv, aber hat bei mir funktioniert, rausziehen. Ja. Deswegen.
Drag and drop.
Drag and drop. Deswegen hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch einfach richtig unfruchtbar bin. Ne?
Auf der sicheren Seite bist.
Ja, weil ich wurde wirklich, also ich war noch nie schwanger in meinem Leben, was ja viele nicht glauben können.
Boah, ist aber eine
schade Selbstaussage,
nicht,
ne?
Nein, aber ich meine auch, guck mal, wenn du eine 3-jährige Beziehung hast, ne, musst du dir mal vorstellen, wie viele Möglichkeiten es gegeben hat, dass du schwanger wirst.
Ja.
Ne? Also auch, also mein Ex-Freund hatte auch Kinder, so, ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob er unfruchtbar gewesen wäre oder so. Und da ist nie irgendwas passiert und er war super schlecht im Rausziehen, kann ich sagen.
Habt ihr das
immer
versucht?
So einen Moment zu spät, so einfach so durch den ganzen Kanal einmal gezogen.
Wir hatten so oft diese Diskussion danach so, ey, du bist ein bisschen in mir gekommen, ne? Nee, bin ich nicht. Ey, in mir ist Sperma, das muss von dir sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Diskussion kennt, aber es gibt Männer, die sind einfach so, die merken so diesen ersten Schuss
echt
nicht.
Echt nicht?
Nee, doch, das würde ich schon sagen.
Ja,
ich
auch.
Auf
ja,
jeden Fall.
Das sagen sie alle.
Ah, okay. Ah, okay, vielleicht sind wir es doch nicht. Kann natürlich sein.
Max, das probiere ich mal mit dir aus bei der nächsten Tour.
Bitte nicht.
Und merkst du das?
Nein, ich merk's nicht. Ich glaube, ich bin schwanger.
Oh, das wäre voll schön, wenn ihr beide noch zusammen
ein
Kind hättet.
Ah, ne? Ein Analbaby.
Eins adoptieren würde mir erstmal reichen.
Nicole Richie.
Ja, eins soll, nein.
Wäre es für ein schwules Pärchen schöner, vorher Sex haben, sich dann einzureden, das adoptierte Kind ist unser produziertes Kind?
Ich glaube, man müsste dann mit so einem Fettsuit die ganze Schwangerschaft nachspielen und dann auch ins Krankenhaus gebracht werden. Einer müsste sich entscheiden, diese Rolle zu übernehmen und dann, glaube ich, könnte es ein bisschen origineller sein.
Das ist ein richtig schönes
Rollenspiel. Ich fände es viel romantischer, wenn beide gleichzeitig schwanger wären. Oh. Weil das ist sowas, das vermisse ich so ein bisschen in der Schwangerschaft, dass man nicht einfach sagen kann, okay, du, ich habe jetzt die ersten 3 Monate gemacht, du machst die nächsten 3 und ich mache die letzten 3 wieder.
Wird kommen. So ein Sack, den man sich einsetzt in die Bauchdecke mit so einem Reißverschluss, und übergibt man das Kind immer.
Ich habe schon alles probiert, ne? Von 200 Meter Entfernung aufeinander zurennen, gegeneinander springen.
Hätten wir auch Abtreibungsversuche. Hast du eigentlich in dem Moment gespürt, als das Kind gezeugt wurde, dass es gezeugt wurde?
Boah, ich bin mir nicht sicher. Das ist so ein bisschen verwirrend bei mir, weil...
viel Sex hattet. Weil ihr so viel Sex hattet.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich dachte am Anfang, es wäre ziemlich einfach zu sagen, wann das genau entstanden ist. Aber dann, so bei jedem Frauenarzttermin wurde der Entbindungstermin so verschoben. Und auch die Schwangerschaftswoche. Und das war so ein bisschen verwirrend dann, weil wahrscheinlich dachte ich, also es gab nämlich eine Situation, da dachte ich nach dem Sex so, fuck, ich bin auf jeden Fall schwanger.
Was hat das Gefühl ausgemacht?
Die Beweislage. Also es war so ein bisschen, es war so ein kleines Missverständnis, weil normalerweise würde ich das immer so kommunizieren, wenn ich in den fruchtbaren Tagen bin und wenn nicht. So, ne?
Wie machst du das dann? Ja, fruchtbar.
Genau. So ein, das ist wie bei der Queen, dann ist so ein Fähnchen.
Ich wollte gerade sagen, oder so eine Ampel an der Tür draußen, so eine rote Leuchte.
Die ist für was anderes, die rote Lampe.
Naja.
Naja, also da wurde auf jeden Fall dann so an dem einen Tag so ein bisschen so ein Kompromiss gemacht, weil es so an der Grenze war.
Ah, ja.
Und am nächsten Tag.
Was heißt das denn, Kompromiss? Ich möchte mal da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ist es denn an alle Grande, der Kompromiss?
Nein, der Kompromiss war einfach, dass ich meinte so, ich bin noch nicht richtig fruchtbar. Weil es gibt ja, hast ja einen Tag, hast du deinen Eisprung, ne?
Ja, ja.
Aber Sperma überlebt ja ein paar Tage. Mhm. Und wenn du besonders vorsichtig bist, dann rechnest du vielleicht ein paar Tage mehr ein als
auf jeden Fall.
Deine Fruchtbarkeits-App dir sagt.
Die Temperaturmethode lässt grüßen.
Am Ende kann man an 2 Tagen Sex haben.
Wir hatten dann irgendwie eine längere Autofahrt vor uns und so. Und ich saß halt im Auto und dachte mir, fuck, ey, ich habe meinen Eisprung, ich merke das, ne? Und es war so, auf einmal war so, okay, ich bin schwanger. Dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Dann habe ich kurz geschlafen, dann habe ich geträumt, ich wäre schwanger.
Wow.
Dann, das ist aber ganz oft so, dass Frauen träumen, wenn sie schwanger sind und dann auch schwanger sind.
Ja. Und dann bin ich irgendwie echt so, 5 Uhr morgens saß ich so da und war so, oh mein Gott, ich bin schwanger. Und dann war das auch so, dann habe ich eine Woche lang, war ich abstinent, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt mit dem Schicksal gespielt. Und das Krasse ist
Sex-abstinent, meinst du?
Ja. Mhm. Und das Krasse ist wahrscheinlich, dass, also so wie es jetzt gerade aussieht, ist das Kind aber nach der Woche entstanden.
Oh, Mann, ey. Woche über Sex haben können.
Boah, es war richtig witzig. Es ist halt einfach... Ich glaube, ich hätte nichts dagegen tun können. Ich glaube, mein Schicksal wollte sich schwanger werden. Ja.
Ganz
darauf wieder hinaus.
Das ist es ja, finde ich, manchmal. Ich glaube, wir haben Bewusstsein, was uns in irgendeiner Form steuert, oder wir denken, dass wir viele Handlungen bewusst machen. Und dann gibt es einen großen Teil, der unterbewusst passiert. Und da gehen wir bestimmte Risiken und Handlungen ein, wo wir bewusst sagen würden, auf gar keinen Fall machen wir das, aber ich greife mir jetzt trotzdem die Schokolade aus dem Kühlschrank. Glaubst du, es ist ein bisschen so aus der Richtung entstanden, das Kind? Oder ist es sowas ganz Höheres? Gott hat es gewollt.
Oh Gott.
Du bist jetzt schwanger, Leila.
Habe ich nur diese 2 Optionen?
Ja, entweder Gott hat es gewollt oder dein Unterbewusstsein.
Ich weiß nicht, ob mein Unterbewusstsein so scharf darauf war. Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich happy mit der ganzen Nummer. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir vorher gedacht hätte, ja, das ist jetzt... der Moment. Mhm. Aber ich glaube, dieser Moment wäre auch niemals in meinem Leben gekommen.
Man muss ja schon sagen, dass du treue beste Vaterfreundin-Hörerin warst. Und da ist natürlich jedes Mal eine Eizelle herangereift, als du den Podcast gehört hast. Und deswegen ist dein Unterbewusstsein wahrscheinlich auf die Idee gekommen, wir machen das jetzt.
Beste Vater?
Ja, dieser Podcast, Leute auch mal ganz gern. Bevor und nachdem sie schwanger sind und...
Ich habe gesehen, davon jedes Mal, wenn ich euch beide sehe, wachsen mir 5 neue Eizellen.
Oh, das ist schön. Aber
Wir machen eine Hälfte, Hälfte, oder?
Ja, ja. Alles definitiv. Klar. Und wie war der Moment, oder wie hast du herausgefunden, dass du dann wirklich schwanger bist? Also das eine ist ja davon träumen und das andere ist diesen Test in der Hand halten und sagen, wow.
Habt ihr einen Test gemacht, so einen richtigen?
Ja, also ich war erstmal so...
Scheinschwanger?
Ich war erst so die ersten Tage, weil ich so, also nachdem ich diesen Traum hatte und so, war ich so richtig, okay, krass, bla, okay, ich steigere mich da jetzt bestimmt rein, weil ich dachte schon sehr, 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 sehr oft in meinem Leben, dass ich schwanger bin. Und ich wusste auch, wenn ich meine beste Freundin anrufe, dass sie mir das auch nicht glauben wird, hat diesen Anruf schon öfter bekommen.
Wir alle haben es dir nicht geglaubt.
Naja, jedenfalls, ja gut, ich habe halt auch am 1. April das gepostet, also.
War auch meine erste Reaktion.
Du alter Medienprofi.
Ja, und dann habe ich das irgendwie wieder vergessen, ne? Und dann kam so das Leben halt auch wieder zurück und dann dachte ich, ich fliege mal in Zika-Virus-Gebiet.
Ach schön. Ach schön, da sind Freunde von mir extra nicht hingeflogen, weil sie schwanger war.
Ja. Und
wo wäre das?
Ich war auf Kuba.
Ah, okay.
Ja, war voll schön. Und ich muss auch sagen, also dadurch, dass ich irgendwie am Anfang des Jahres so ziemlich viel abgenommen habe und so und mein Körper auch so ein bisschen durcheinander war, war ich jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie dann viel noch darüber nachgedacht habe, weil irgendwie alles ganz komisch war. Mhm. Und ja, und als ich dann so auf Kuba war und gemerkt habe, dass ich einfach gar keinen Alkohol vertrage. also wirklich, mir war so schlecht, als ich Alkohol getrunken habe und ich trinke eh nicht viel, aber da ging das wirklich gar nicht. Und dann dachte ich mir irgendwann so, wow, wann hätte ich eigentlich mal meine Tage bekommen sollen? und ich dachte wirklich jeden Tag, die kommen, ne, weil ich hatte voll die Unterleibskrämpfe und meine Brüste waren angeschwollen und sowas, ne, das Übliche. Und dann dachte ich so, ey, heute kommen die auf jeden Fall, ne. Und einen Tag bin ich aufgewacht, hab geheult, ich glaube 8 Stunden.
Was? Oh fucking.
Und war so, alles okay, ich muss so weinen.
Lass mich hier an den Klippen alleine, ich spring schon nicht.
Das hat echt, das war, ich hatte echt eine sehr gute Begleitung dabei, muss ich sagen, weil ich wurde dann einfach an den Strand verfrachtet und hab da weitergeheult.
Ey, ganz ehrlich, aber wer, wenn man auf Kuba ist, will schon so eine Heulende, die 8 Stunden an so einem sonnigen Tag heult.
Ja.
Ohne Grund. Ich finde, das eine ist heulen, das andere ist ohne Grund heulen. Klar, ich meine, wenn man hormonell so beeinflusst ist, aber ich stelle mir jetzt gerade nichts Schöneres für meinen Urlaub vor.
Nee,
ja, aber das Krasse ist, ich dachte wirklich nicht mehr daran, dass ich irgendwie schwanger sein könnte, einfach weil ich halt auch diese Schilddrüsenprobleme habe und es für mich jetzt nichts super Besonderes ist, wenn ich mal einen Tag heule.
Ach wirklich?
Ja,
ja wirklich?
Also es passiert nicht so oft, aha, aber alle paar Monate, wenn irgendwie, gerade wenn ich irgendwie eine große körperliche oder berufliche Anstrengung hinter mir habe oder so.
Ist geil, dass du es so rauslassen kannst, aber auch, ne? Also ich meine, das ist ja eigentlich ein Ventil.
Geht ja auch nicht anders, du bist einfach todtraurig, aber du weißt, es gibt keinen Grund dafür.
Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen fucking ganzen Tag geheult.
Ich auch nicht.
Also da muss wahrscheinlich irgendwie ein Sprengsatz durch die Körper meiner Familie gejagt werden. Das ein, nacheinander
so
explodiert.
So.
Anruf um 5 Uhr morgens, deine kleine Schwester ist gerade explodiert. Und dann höre ich auf so um 6 und dann, deine große Schwester ist explodiert.
Jetzt musst du durchgehen.
Schön.
Wow, aber heißt das wirklich einen ganzen Tag, du wachst morgens auf und musst erstmal heulen? Also wenn du das Frühstücksbuffet siehst oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so, oh das Frühstück?
Nee, das Ding ist, du wachst halt auf und denkst dir so, oh mein Gott, mein ganzes Leben, alles, die ganze Welt ist scheiße. Ah. Aber du kannst es nicht erklären.
Ah.
Du bist so,
ja gut,
und dann
das
bist du
auch
so super traurig.
Aber ich heule nicht, also das ist der Unterschied, glaube ich. Aber
du kannst das in dir drin lassen.
Jedes Mal, wenn du irgendwas siehst, was dich halbwegs auch nicht emotional berühren könnte, heulst du halt wieder krasser.
Ah, okay.
So, ich habe dann irgendwie so einen Straßenhund gesehen, der am Strand von so einem Mitarbeiter von so einer kleinen Bar irgendwie so, der hat ihm so einen Stein hinterhergeworfen, damit er abhaut. Und ich musste sofort wieder heulen. Aber er macht doch überhaupt nichts.
Ja, du hast es wahrscheinlich in deinem hormonellen Überdruss fehlinterpretiert. Ja, war so ein ganz liebes Herrchen, was den Ball geworfen hat. Und so. Man sieht so komische Bilder.
Nein, so schlimm ist
alles nimmt man dann toll Vorlage, wie wenn man notgeil ist, alles als Wichsvorlage nimmt.
Naja, ja, jedenfalls kam halt meine Menstruation dann nicht. Und irgendwann habe ich dann gelernt, was Schwangerschaftstest auf Spanisch heißt.
Gut, du saßt dann also da, hast den Schwangerschaftstest gemacht und das Ergebnis war positiv.
Also ich habe halt einen abends gemacht und war dann so, oh mein Gott, ich glaube, er ist positiv, hab hier
den Erzeuger kontaktiert.
Genau. Und er guckt sich das an und war so, nee, das ist normal, dass da so ein roter Schatten ist. Der ist auf jeden Fall negativ. Am nächsten Morgen dachte ich so, ja, jetzt mache ich sicherheitshalber noch den anderen, ne? Ja. Ich hatte aber schon die ganze Zeit so ein, also ich hatte weder eine Erleichterung noch so eine Traurigkeit irgendwie. Es war so, irgendwie habe ich dem Braten noch nicht getraut, ne?
Mhm.
So, und während hier, naja, egal, auf jeden Fall. Am nächsten Morgen habe ich so routinemäßig dann den zweiten gemacht und der war halt sowas von positiv. Und dann habe ich halt den alten aus dem Müll gezogen vom Vorabend und der war halt auch richtig positiv.
Ah, der war noch nicht fertig
durchgetrocknet. Ne?
Ja, und es war auch so schummriges Licht und sowas.
Ah, okay. Man soll ja auch einen abends, einen morgens machen, weil ja. der Urin irgendwie an einem der beiden Zeiten besser ausschlägt.
Nach dem Feiern morgens. Schön übersäuert ist, ne? Richtiger Feierurin. Ein paar Tropfen sind auf die Hand gekommen und man.
Von jemand anders. Und bevor wir hier weitermachen, kommen wir erstmal zu unserem Sponsor von dieser Woche.
Unser Sponsor von dieser Woche ist Fleurop. Wann ist eigentlich Muttertag?
Am 12.05.
Man muss dazu sagen, Max hat gerade nachgeguckt, sonst hätte er das garantiert nicht gewusst.
Natürlich. Genau.
Am 12. Mai, am Sonntag. Und Fleurop hat garantierte Sonntagszustellung. Also am Muttertag kommt dort ein Bote persönlich vorbei und übergibt den Strauß in einem Karton mit einem netten Lächeln und ohne Zungenkuss.
Schade.
Aber dafür mit einem netten Lächeln. Das Schöne an Fleurop ist, es ist zum einen professionelle und regionale Floristik. Mit viel Liebe werden die Sträuße gemacht. Das heißt, es gibt nicht irgendwo so ein Zentrallager, wo so Tankstellenblumen rausgezogen werden, sondern die Floristen in der jeweiligen Region können mit Fleurop zusammenarbeiten. Und ich habe mal wirklich nachgefragt, ob das was taugt, nämlich bei meiner Lieblingsblumenhändlerin in Kreuzberg. Ich habe sie so ganz neutral gefragt,
ja.
was sie davon hält von Fleurop. Und sie war richtig krass begeistert. Und normalerweise hast du das ja, wenn jemand mit einem Lieferdienst in irgendeiner Weise zusammenarbeitet, dass es da immer so ein paar Hasspunkte gibt, dass die Prozente irgendwie nicht stimmen oder so. Aber die war wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt hier heute eine Nennung für die machen, sondern die war wirklich begeistert. Und das war der erste Tag, wo ich mir Fleurop mal wirklich näher angeguckt habe. Und ich finde es super, dass es einen lokalen Handel unterstützt, dass so ein kleiner Blumenladen die Möglichkeit hat, seine Blumen auch zu verschicken. Weil sonst, das ist ein Ein-Mann-Geschäft und die hätte gar keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu regeln. Also super schön, die bindet die Sträuße mit Liebe und darum bekommt ihr auch bei Fleurop eine schöne Muttertagskollektion. Ob ihr jetzt eher in die cremefarbene Richtung möchtet, ich bin ja Blumenexperte, oder ihr sagt, kräftige Töne sprechen eure Mütter an. Oder ihr sagt auch, fernab vom Muttertag wollt ihr mal den Personen Blumen schicken, die euch wichtig sind. Fleurop ist da auf jeden Fall ein guter Weg.
Schenkst du all deinen Müttern Blumen zum Muttertag?
All meinen Müttern?
Na, deiner Oma, deiner Mutter und deiner Lebensgefährtin.
Lebensgefährtin? Und das klingt so, als ob ich 150 Jahre alt bin. Hm, merkst du gerade, ne? Mit Fleurop, ja.
Natürlich.
Und ihr könnt entweder unter fleurop.de bestellen oder ihr geht in den Blumenladen. Es gibt 5000 Fleurop-Partner und könnt dann sagen, am Muttertag möchte ich den und den Blumenstrauß bestellen. Das ist auch möglich.
Wenn ihr bei Fleurop bestellen wollt oder bei eurem regionalen Blumenhändler um die Ecke, dann bekommt ihr mit dem Rabattcode VATERFREUDEN10 noch 10% Rabatt auf die Bestellung.
Okay.
Wie lange hast du gebraucht, um dich dann mit dem Gedanken anzufreunden?
Ich habe erstmal angefangen aufzuräumen.
Okay.
In deinem Leben oder im Hotelraum?
In der Wohnung, in der ich war, habe ich erstmal aufgeräumt und musste erstmal irgendwie klarkommen.
Ordnung in deinem Leben schaffen.
Und dann bin ich spazieren gegangen. Und dann bin ich zurückgekommen und war so, okay, jetzt bin ich bereit.
Und dieser erste Moment, als du gemerkt hast, okay, das ist jetzt Wahrheit, was ich so geahnt habe. Manchmal ahnt man ja Sachen so krass in seinem Leben, dass man, wenn sie Wirklichkeit werden, auch schon so vorbereitet darauf ist. Ne? So, dass man sagt, ja, okay, ich wusste es eh schon die ganze Zeit. Aber wie war das bei dir? War das so ein Klickmoment oder wie hat sich das angefühlt?
Naja, irgendwann muss es ja kommen, so gefühlt, ne? Also das war ja auch, ja, also das war ja auch so, das war ja auch mehr so mein Plan, dass das irgendwann halt passiert und nicht, weil ich würde mich, glaube ich, niemals wirklich für den richtigen Zeitpunkt entscheiden können. Einfach dadurch, dass ich selbstständig bin, dadurch, dass ich immer denke, ich will auf jeden Fall das stabilste Umfeld für meine Kinder haben, was ich irgendwie haben kann und aber selbst gar nicht so der stabilste Mensch bin. Jetzt, also ich habe halt keine Festanstellung oder so oder irgendwie ein Familienhaus oder keine Ahnung was. Und hätte halt gedacht, dass es genauso kommen muss irgendwie, ne? Von daher dachte ich mir schon so, okay, das ist jetzt passiert das halt einfach, ne?
Mhm.
Und es war aber irgendwie, okay, ich war ziemlich gefasst, ehrlich gesagt. Also gefasster als so manch andere Menschen.
Wir könnten vielleicht auch hier in dem Raum sitzen.
Wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert. Jeder nimmt diese Nachricht anders auf.
Bei dir, Max, waren beide Kinder geplant, ja?
Ja, bei mir waren beide geplant.
Okay.
Und das erste war ja, wie gesagt, etwas komplizierter wegen dieser ganzen Fruchtbarkeitskliniksgeschichte. Und das zweite, deswegen erinnere ich mich, deswegen habe ich da Parallelen zu deiner Geschichte, war auch so, dass, also war immer so ein im Hinterkopf, ach ja, das wird schon nichts, wir verhüten einfach nicht, das ist so unwahrscheinlich, dass es klappt und genauso ist es dann auch gekommen. Auf deswegen habe ich von dieser Frage mit dieser Schilddrüsenkrankheit gestellt, es gibt so ein Sicherheitspolster, man ist sich zwar bewusst, so hundertprozentig zählt es nicht dazu, aber naja, wird schon nicht.
Das Egalprinzip.
Genau, wird schon nicht passieren. Und deswegen war das zweite gewollt, aber nicht geplant. Also es war schon, hätte schon in den Zeitraum gepasst. Wenn es passiert wäre, dann wäre es okay gewesen. Und es ist ja dann passiert. Also war das zweite eher ein spontankind.
Okay, und bei dir war es so...
Hey, wechselst du jetzt gerade die Position?
Nein,
die
aber
ausgequetscht
also, ich werde hier die ganze Zeit befragt, aber es interessiert mich. Ich dachte, ich komme heute her, um irgendwas für meine zukünftige Mutterschaft zu lernen.
Klar, man lernt immer nur in der Reflexion aus sich selbst. Ne? Und dafür dient diese Sendung, dass man sich selbst reflektieren kann. Die Fragen, die du hier gestellt bekommst, sind repräsentativ, das sind die Weltfragen.
Genau.
Also bei mir war es mega ungeplant. Ja. Mega, mega ungeplant. Ich war 3 Monate mit meiner Freundin zusammen und peng, es passiert. Aber ich wusste in dem Moment, dass es passiert ist, ne? Also kurz danach. Und das hat mich, glaube ich, in die größte Panik meines Lebens versetzt. Also das letzte Mal so große Panik hatte ich davor, so mit 13, 14 Jahren, als ich das erste Mal realisiert habe, dass ich irgendwann sterben werde.
Wow.
Also
das ist ein schöner Vergleich.
Eigentlich ist es so, weil mein altes Leben in dem Moment gestorben ist. Also
und was
Teile
hat dich
davon.
Da rausgeholt aus deiner Panik?
Die Geburt, glaube ich, dann.
Wow.
Das war mal
eine lange Panik.
Das war eine richtig lange Panik. Das war die längste
und er hat
Panik.
Nicht geheult.
Doch.
Also doch, am Tage 8 Stunden?
Nein, jetzt nicht 8, aber 8 Stunden auf jeden Fall in den 9 Monaten verteilt. Das
okay.
Mindestens. Ich habe auf jeden Fall öfters geheult.
Okay.
Na, ich weiß.
Und
auch mich voll geheult.
Aber so war es nun mal, ne? Mich hat das Ganze übermannt, wie man so schön sagt. Und es ist so eine der besten Sachen, die mir passieren konnte. Und deswegen hatte ich gerade gedacht, so als du gesagt hast, wie geplant das war. Für mich ist es ehrlich gesagt im Nachhinein ganz schön, dass es ungeplant war, weil ich konnte nicht negativ überrascht werden in dem Sinne, ne? Weil ich schon mir alles Negative vorher ausgemalt hatte.
Okay.
Ich war da mal der Pessimist und es war eigentlich ist sehr viel Positives. Und es wird eher jeden Tag mehr als weniger. Aber jetzt zurück zu dir. Wie haben deine Eltern reagiert?
Ja, ich habe das denen erst nach ein paar Wochen gesagt, weil wenn meine Schwangerschaft geplant gewesen wäre, wäre das natürlich ein bisschen angenehmer gewesen, was halt so gesundheitliche Sachen angeht. Ne? Dann, weil so ein Zika-Virus-Test dauert auch ein bisschen, bis man den machen kann. Dann mit der Schilddrüsennummer wusste ich halt auch nicht, was das jetzt wird. Und die Wahrscheinlichkeit auch, dass es wieder abgeht, war ziemlich hoch, ehrlich gesagt.
Ah, okay. Aufgrund der Schilddrüsenkrankheit,
ja.
Oder? Ah, krass.
Genau. Und ich war ja am anderen Ende der Welt erstmal. Und deswegen, ja, habe ich erstmal so ein paar Wochen gewartet, bis ich mit jemandem darüber geredet hatte. Und also meine Mutter hat super darauf reagiert.
Kind, ich kenne das. Du bist ja auch ein Unfall.
Im Gegensatz zu meiner Mutter, die auf unsere Neuigkeit, die wir ihnen überbracht haben, damit reagiert hat, seid ihr euch wirklich sicher?
Aber hat sie schon Enkelkinder?
Nee, hatte sie noch nicht. Sie war das erste
Krass.
Enkelkind. Ja, genau.
Okay. Weil ich kenne das von Müttern, die schon Enkelkinder haben, dass sie sagen, boah, eigentlich reicht's mir jetzt auch.
Das reicht. Mach den Deckel zu. Bei mir, meine Mama hat schon 4 Enkelkinder, das ist dann das 5. geworden, jetzt kommen bald noch ein paar von den anderen. Mein Bruder ist jetzt 12, ich meine, da dauert es noch 2, 3 Jahre.
Hoffentlich, ich hoffe, er nimmt sich nicht an dir ein Beispiel.
Und ich meinte, ja, wunderbar, 1 kriegen wir hier auch noch unter. Das ist so, als ob noch 2, 3 Sitze im Bus frei sind, das kann mitfahren. So, das läuft halt so mit. Die haben sich krass gefreut, also die haben, glaube ich, auch damit gerechnet, dass es irgendwann passieren wird. Und die waren sehr, sehr happy, viel, viel glücklicher als ich. Und das hat es mir auch so schwer gemacht in der Entscheidung, ob wir das durchziehen oder ob wir uns dagegen entscheiden. Wenn alle schon so, ja, okay, wir haben schon alles gekauft, wir freuen uns, wenn es rauskommt. Wie war es denn bei dir? Hattest du so einen Impuls, mache ich das wirklich oder treibe ich ab?
Also an erster Stelle überhaupt nicht.
Mhm.
Also ich glaube, ich hatte so 2 Situationen, wo ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe, also wie lange ich Zeit hätte, das abzutreiben und was, also wie man überhaupt, also ich habe mich noch nie vorher mit Abtreibung auseinandersetzen müssen. Ne?
Mhm.
Und welche Art von Abtreibung es überhaupt
Staubsaugermethode.
Gibt. Genau, da hatte ich halt so zwei Situationen auf jeden Fall, die auch aus einer sehr emotionalen Situation heraus entstanden sind, wo ich mich dann wirklich mal damit auseinandergesetzt habe. Aber so generell war ich eigentlich schon von Anfang an so dafür, es zu behalten, weil ich bin halt fast 27 und ich finde das ein gutes Alter. Ich wollte eigentlich immer eine junge Mutter werden und das war jetzt vor 3 Jahren. Also, weißt du? Also ich finde halt, wenn man in so einem Alter ist und dann irgendwie finanziell stabil ist und ein gutes Umfeld hat und jetzt irgendwie nicht drogenabhängig ist oder sonst irgendwas, sollte man sich wirklich halt, also klar, es ist super, dass man diese, ich sage jetzt mal, Entscheidungsfreiheit hat, so als Frau, ne? Gerade auch, was das Berufliche angeht, das ist ja einfach immer ein Einschnitt. Aber man sollte trotzdem da auch irgendwie dann, wenn man die Möglichkeit hat, auch Verantwortung übernehmen, finde ich. Aber also gut, im Endeffekt soll das jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich, wenn ich jetzt nicht in einer super schlechten Lage bin, das halt nicht in Erwägung ziehen würde.
Ich finde es gut, dass es eine individuelle Entscheidung ist heutzutage und dass man sich dafür oder dagegen entscheiden kann. Für mich war der Moment so krass, als du das erste Mal gesehen hast, da entsteht ein kleines Leben, konnte ich das nicht mehr in die tödlichste Rutsche der Welt schicken. Also dieser Staubsaugermoment, das wäre für mich irgendwie nicht gegangen. Und trotzdem gab es Momente und die sind meistens entstanden, wenn ich so im Konflikt mit meiner Partnerin war, ja, wo ich dachte so, Alter, willst du das wirklich durchziehen? Mit der jetzt dein Leben lang verbunden sein und ein Kind haben? Du weißt gar nicht, was dich erwartet. Das ist ja so, gerade wenn du 3 Monate zusammen bist, das ist ja so die größte Herausforderung. Das ist so, als ob du in einer Gefängniszelle mit jemandem für dein ganzes Leben sitzt. Also
aber ich glaube fast, dass es gar keinen Unterschied macht, ob du 3 Monate mit jemandem zusammen bist, weil ich finde, dass sich das Verhältnis zu deinem Partner so krass ändert, wenn sowas Unendliches auf einmal einen verbindet, weil im Endeffekt ist es was. Also so ein Kind verbindet einen dann halt für die Ewigkeit, wie du schon gesagt hast. Und dann sieht man, glaube ich, ganz viele Sachen, die einem vorher egal waren, sieht man komplett anders dann auf einmal.
Also würdest du eher dazu plädieren, nach 3 Monaten generell ein Kind zu bekommen?
Das ist der richtige Test. Oder was auch ein geiler Test ist, so zu tun, als ob man schwanger ist und zu gucken, wie der Partner reagiert. Das ist ein schöner Test.
Bitte nicht.
Schöner Partnerschaftstest.
Wow.
Also ähnlich wie so eine Treue-Testerin. Eigentlich ist es danach vorbei. Ich wollte nur mal gucken, wie du reagierst.
Boah, kennt ihr diese hypothetischen Streits in Beziehungen? Wenn einer sagt, boah, jetzt ein Kind könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und dann, obwohl es gar nicht irgendwie, obwohl der andere vielleicht gar nicht in dem Moment ein Kind will, aber einfach weil das sowas, das ist immer so eine Abwertung der Beziehung für voll viele, wenn jemand sowas sagt.
Ja, weil derjenige sich so sofort auf sich bezieht, ne? Der will mit mir kein Kind haben.
Ja, also hat unsere Beziehung keine Zukunft. Genau. Das ist so eine Interpretationssache, ne? Oder auch wenn es ums zweite Kind geht oder so, habe ich das auch schon mitbekommen.
Oder ums dritte oder ums vierte, was Bernhard wohl sagen würde. Wie, du willst kein 13. Kind mit mir?
Ich habe immer genau dann gemerkt, dass eine Frau eigentlich nicht 100% richtig für mich war, wenn es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen ist, wenn ich an Schwangerschaft mit ihr gedacht habe. Also wenn ich da dachte, oh Gott, wenn das jetzt passiert ist, wäre das Allerschlimmste in meinem ganzen Leben.
Okay, ist dir das bei irgendeiner Frau noch nicht passiert?
Es gab ganz, ganz wenige Frauen, wo es mir tatsächlich nicht passiert ist. Ganz, 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 ganz wenige. Die meisten, würde ich sagen, waren immer so, oh Gott, wenn das jetzt passiert. Und es gab auch nie eine Verbindung für mich zwischen Sex und Kinderkriegen. Ja. Also Sex war einfach nur dafür da, Lust zu gewinnen und gegenseitig sich ein bisschen Spaß zu bereiten.
Und da kann ich sagen, bei einer geplanten Schwangerschaft ändert sich das.
Für immer?
Nee, nur für diesen Moment.
Für immer.
Vielleicht auch für immer.
Ist für immer verseucht.
Nee, aber es ist schon ein krasser Unterschied, wenn man sich dann bewusst machen muss. Und bei uns war es ja auch so, dass wir wirklich ein Stundenfenster hatten. Also sie musste so eine Pille nehmen und dann hatten wir 1 Stunde Zeit. Jetzt wird es richtig gut oder gar nicht. Und das war schon krass.
Hat das geschäumt unten rum, die Pille?
Das war so, die muss man unten einsetzen und dann hat es geblubbert. Nein. Ich weiß gar nicht, ob es eine Pille war. Ich glaube, es war so eine Spritze. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber das war schon für mich so ein sehr erschreckender Moment, dass dieser ganz, alles dreht sich vorher irgendwie immer um Sex oder nicht alles, aber ständig. Und dann wird es so runter reduziert. Hey, eigentlich ist es nur die Fortpflanzung. Deine Art muss weitergetragen werden.
Aber war das dann trotzdem geil für euch?
Nein, natürlich nicht. Es war ein krasser Krampf für beide. Ja,
für sie auch nicht?
Na, sie hat sich krass viel Mühe gegeben und das war auch das erste Mal für mich, dass ich nicht standhaft geblieben bin. Also es war wirklich, war der Druck so, es ist gar nicht der Druck gewesen, sondern dieses Gefühl, okay, du entscheidest dich hier ganz bewusst dafür, jetzt doch ein Kind zu kriegen. Obwohl ich das wollte, war dieses Gefühl, mein Leben ist vorbei und das ändert sich jetzt alles nochmal viel konkreter, als wenn man in so einer Blase ist, ach ja, irgendwann jetzt wird es passieren. Das war schon nicht so cool, aber es hat dann ja zum Glück geklappt und die Frage war auch, für mich entweder so oder gar nicht. Also es war wirklich von dem Center so vorgegeben, also es gibt nur diesen Weg oder es gibt keinen anderen Weg. Und das war für mich dann auch so eine Entscheidung, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, ja, möchte
was
ich.
Was ja letzten Endes nicht gestimmt hat, ne?
Genau, naja doch, was passieren kann durch die Schwangerschaft, das, und das ist ja ganz oft so.
Mhm. Dass der Hormonhaushalt anders
ja, wird. Dass sich eine Schwangerschaft auch heilt. Also ich weiß gar nicht, vielleicht ob das bei dir bei deiner Schilddrüsenkrankheit auch passieren könnte, theoretisch.
Voll schön, dann werde ich jetzt so eine Geburtsmaschine.
Du bist geheilt. Sagen die einem dann das in einem Fertilize Center, dass sie sich selber rechtfertigen? So? Ah, ja.
Nee, aber das habe ich auch schon gehört. Also okay. Es ist auch bei HPV und sowas. Mhm.
Ach, wirklich, okay.
Ja. Dass eine Schwangerschaft das sogar heilen kann, mhm. Aber nicht immer. Ne?
Naja, ne. Nicht immer.
Also falls ihr irgendwie HPV habt, probiert das jetzt nicht unbedingt.
Wie stellst du denn dein Muttersein vor?
Naja, ich wach morgens auf, mach mir einen Smoothie, bring mein Kind in die Kita.
mit einem Monat?
Mit einer Woche. Habe ich nach Kita-Plätzen geguckt und da habe ich eine Kita gefunden, da kann man sein Kind ab 3 Wochen
hinkriegen. Ja, ja, ja.
Und ich war so, krass ey, 3 Wochen, du bist ja noch im Wochenbett. Ja.
Irgendeine russische Politikerin, die hat nach 9 Tagen ihr Kind abgegeben.
Ja. Wow.
Das fand ich auch schon ganz schön hardcore, ey. Working Mom.
Ja, aber ganz ehrlich, du hast ja auch einen krassen Druck, ne?
Hm.
Also ich bin auch selbstständig. Gut, der Podcast ist jetzt vielleicht was echt noch flexibel ist und was man noch...
Können wir am Wochenbett aufnehmen, das ist gar kein Problem. Lass ich dir
nein,
im Mikro.
Das ist auch vielleicht okay, wenn man irgendwie den auch mal notfalls ein paar Wochen unterbricht, falls
auf
irgendwas ist.
Auf gar keinen
ist.
Fall.
Aber das Ding ist halt auch, dass du gesellschaftlich einfach erstmal so angesehen wirst, dass du erstmal raus bist, ne? Mhm. So, ja, die kriegt doch gerade ein Kind. So, die fragen wir jetzt nicht wegen dem Job oder sonst irgendwas. Und danach hat sie ja ein Kind. Und
geht das dann überhaupt alles
ja,
noch so?
Ja, genau. Mhm. Und das ist halt so krass, ne? Und das ist auch so ein Druck. Und deswegen habe ich auch überlegt, ab wann ist es gerechtfertigt, mein Kind in die Kita zu geben, ne?
Ja, okay.
Weil ein Jahr will ich eigentlich gar nicht aussetzen, ne?
Mhm. Und die Zeit davor, ne? Du kannst jetzt ja, auch in genau. den letzten 6 Monaten der Schwangerschaft auch nicht mehr so viel machen oder vielleicht so 5 Monaten und dann noch das Jahr dazu vielleicht. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung und die betrifft viel mehr die Frauen als die Männer, weil ganz ehrlich, das ist auch ungerecht, aber irgendwie auch natürlich, dass kein Mann gefragt wird, ob er ein Kind hat oder nicht, wenn er irgendwo ein Vorstellungsgespräch hat.
Ja.
Das interessiert überhaupt niemanden.
Ja.
Wenn du dir jetzt das Muttersein vorstellst, gibt es auch so ein paar Dinge, vor denen du Angst hast?
Ja, andere Eltern.
Ja?
Ja.
So wie wir. Zwei.
Ja, aber
so Ratschläge von wegen, das mach unbedingt oder das mach nicht.
Boah, ich weiß nicht, ich habe ja nochmal ein anderes Verhältnis zu Frauen auch, weil ich generell mit Männern immer besser klarkomme, weil
aus Gründen.
Weil Frauen sich ganz oft gegenseitig fertig machen und ich das irgendwie nicht nachvollziehen kann und deshalb nicht so gerne mit dieser Art von Frauen befreundet bin.
Und der Konkurrenzdruck dann nochmal steigt, wenn da noch ein kleines Kind dabei ist, was man auch noch, nicht nur ich bin besser, sondern auch
ja,
mein
genau.
Kind ist besser als ja. dein Kind.
War so anstrengend, ne? Und ich habe überhaupt kein Konkurrenzverhalten, was Frauen angeht, auch eigentlich nicht, was Männer angeht.
Es ist wirklich den Frauen, die so ein Konkurrenzverhalten haben, Dorn im Auge, so eine Frau, die kein Konkurrenzverhalten
ja,
haben.
Ja, total, das macht es nur noch schlimmer,
ja,
weil die laufen ins
warum
Leere
ist die nicht missgünstig?
Und hassen dich dann noch mehr dafür. So. Und ich kann das auch nicht umstellen oder so.
Nein.
Und deswegen sehe ich, also meine Horrorvorstellung ist, ich mit dem Kinderwagen am Spielplatz muss mich mit anderen Müttern unterhalten, die scheiße sind.
Ey, das Schöne ist, ich bin ja selber öfters mal am Spielplatz und so, man muss sich damit gar niemandem unterhalten. Das ist ganz, ganz herrlich.
Mhm.
Also man kann da wirklich sein gesondertes Leben führen. Du kannst ja auch einfach einen Podcast oder sowas reinmachen, wenn dein Kind jetzt mit anderen Kindern spielt. Also wenn es jetzt gerade alleine spielt, versuche ich ihr schon Gesellschaft zu leisten. Aber sonst, das ist wirklich super. Kindergarten, glaube ich, wird so eine andere Nummer,
ja.
Weil da kommt man
WhatsApp-Gruppen.
Was machst du so? Weil das brauchen sie dich ja in den meisten Fällen nicht fragen. Und das wird, glaube ich, nochmal eine besondere Situation.
Ja, aber bist du so, dass die Leute in der Kita von deiner Tochter wissen, was du machst beruflich?
Achso, unsere geht ja noch nicht in die Kita.
Achso.
Nee, die haben wir zu Hause. Die wird jetzt bald 1,5 und ich denke mit 2,5 ungefähr geht sie. Sie hat eine Nanny und das war's.
Ist aber auch guter Luxus, ne?
Ja, also.
Arbeitet jetzt, deine Freundin?
Nein.
Okay.
Also sie studiert noch.
Ah ja.
Und ja, also klar, ist auf jeden Fall Luxus, keine Frage. Und es ist auch schöner Luxus, dass sie noch zu Hause bleiben kann. Ich habe gedacht immer, sie braucht das für ihre Entwicklung, richtig, richtig früh in die Kita zu gehen. Mittlerweile bin ich mir da nicht so sicher, weil dann denke ich mir, wann bin ich in die Kita gegangen? Gar nicht.
Aber du hast Geschwister, oder?
Ja.
Bei uns gab es halt auch gar keine Kita, ne? Also Kindergarten
nur,
ab 3.
Die Eltern haben eine eigene Kita gemacht, indem sie so viele Kinder gezeugt haben.
Nee, aber also ich.
Natürlich nicht.
Ich kannte das. Krippe gab's, ne? Aber ja, das war dann so für die bösen Eltern.
Ja, oder.
Also, weil als ich klein war, waren Mütter, die arbeiten gegangen sind, noch böse.
Du hast den Herd mehr als 10 Meter verlassen.
Ja, es wird alles nicht so dramatisch. Ich glaube, auch die WhatsApp-Gruppen und die Kita-Gruppen, das kann auch sehr angenehm sein.
Max, wie war das bei dir? Hast du dich da so voll, also engagierst du dich da so?
Bist
du
überhaupt so? Nicht. Also in der Kita, ich bin da nicht derjenige, der, ich weiß nicht mehr, was irgendwie wann ansteht. Das macht alles meine Freundin. Aber ich muss trotzdem sagen, dass dieses Erleben der Kinder in der Kita und auch wie sie mit ihren Freunden dann anfängt, sich zu vernetzen und auch sagt, ich möchte jetzt lieber zu dem oder lieber zu dem, es ist schon schön zu sehen. Also ich bin absoluter Befürworter für Kita und auch diese WhatsApp-Gruppen an sich muss man ja nicht immer alles lesen. Und wenn es einen gibt, der sich dafür interessiert, in dem Moment ist es meine Freundin, ist es auch eine Sache, die so nebenbei läuft. Aber ich finde es aber extrem wichtig, auch für unsere Kinder, und würde es, glaube ich, auch machen, wenn es meine Freundin nicht machen würde, weil ich weiß, dass es eigentlich auch schon sehr positiv ist für die Kinder, wenn die in die Kita gehen und sich in dieses ganze soziale Umfeld so einfügen können.
Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite will ich natürlich nicht, dass ich mein Kind von Anfang an zu so einem Außenseiter erziehe. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite liebe ich Außenseiter.
Ich wollte auch
und
sagen.
Und war selbst auch immer freiwillig Außenseiter, egal wo ich war. Und fand das halt immer super. Aber auf der anderen, also du willst natürlich auch, dass dein Kind irgendwie die besten Voraussetzungen für alles hat, ne?
Ja, für was ist immer die Frage. Und ich glaube,
naja, für ein soziales Leben. Also es ist erwiesen und es gibt auch Studien dazu, dass ein Kita-Alltag die Kinder in ihrem sozialen Umfeld besser fördert, als wenn die bei ihren Eltern alleine aufwachsen.
Ja gut, aber was willst du für ein Kind haben? Das ist ja auch die Frage, willst du ein Kind, was sozial angepasst ist, oder willst du ein Kind, was
naja,
sich selbst
ja nicht,
lebt?
Es geht ja nicht um sozial anpassen, es geht ja um...
Doch klar, es ja, geht total. In Gruppen immer um sozial anpassen. Keine Frage.
Es geht aber auch darum, Grenzen kennenzulernen, sich selber
ja,
zu,
das ist ja alles ein,
zu entwickeln.
Das ist ja was aus sozialer Anpassung
Sprache resultiert. Sprache zu lernen, spielen zu
das
lernen.
Das lernen die auch zu Hause.
Ja, aber es ist alles in der Kita nochmal.
Also von zwei anderen Kindern, die jetzt selber nicht reden können, da Sprache lernen? Ich weiß nicht. Das ist
also
ein bisschen,
wollen wir jetzt hier Diskussion, ich glaube nicht, dass wir die Diskussion aufmachen sollten.
Nee, ist jetzt keine Kita-Diskussion oder ja. So. Aber im Endeffekt, also das Grundgerüst kriegt das Kind ja von zu Hause mit.
Ja, klar.
Und den Feinschliff dann vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel von der Kita und von dem anderen sozialen Umfeld außerhalb des Zuhauses. So sehe ich das.
Also
Kita, die keine Kinder hat bis jetzt.
Bitte, du bist hier die Expertin.
Also Kita ist Luxus, muss ich schon sagen. Also natürlich kriegen Kinder auch zu Hause alles mit, aber ich glaube, in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, ist es ja so oft so, dass eine Familie ein Kind kriegt und dann vielleicht noch ein zweites, aber es gibt viele Einzelkinder und es gibt auch keine Großeltern mehr und nicht mehr viele Verwandte, die zusammen in einer Großfamilie leben, und die Kita ersetzt schon so ein bisschen so dieses soziale Gefüge einer Großfamilie. Mhm. Und ich finde es schon nicht unwichtig, früh auch für zu verstehen, ja, was ist Teilen als ganz klassisches Beispiel? Und das ist auf jeden Fall was in der Kita definitiv die Kinder organisch erlernen, gar nicht so sehr, weil die Erzieher so draufdrücken, sondern es geht mir auch gar nicht so sehr, dass sie erzogen werden in der Kita, also, sondern dass sie für sich dort ihren eigenen Stand in der Gesellschaft, in der sie dann später auch leben, ja, erlernen können.
Ja.
Und das definitiv geht beides, und beides ist absolut berechtigt, aber ich glaube, in der Kita kann es den Kindern einfacher fallen, wenn die die ersten 4-5 Jahre in die Kita gehen.
Also für mich ist es überhaupt keine Diskussion, das Kind kommt auf jeden Fall in die Kita, weil ich bin berufstätig und der Vater ist berufstätig. Und
du fängst auch früh genug an, also du musst ja, wenn du jetzt schwanger bist und in der Schwangerschaft einen Kita-Platz suchen, nur
ja,
sonst findest du keinen.
Ich habe schon angefangen.
Ah. Ach nee,
hast du schon einen?
Nee, ich habe noch keinen, aber ich habe angefangen zu suchen.
Ja.
Ah, okay.
Das Krasse ist, heute wollte ich diesen Kita-Gutschein beantragen und habe so das Geburtsdatum eingegeben, und dann kam so, das Geburtsdatum darf nicht in der Zukunft liegen.
Ja, ja, so, das sagen die immer, aber
was?
Stimmt nicht.
Man kann da ein bisschen rumtricksen.
Okay, dann werde ich mir gleich mal abholen.
Wenn du auf deine eigenen Eltern schaust, ne? Was würdest du sagen, haben sie bei dir gut gemacht, und was würdest du anders machen als deine Eltern?
Wow. Kommen wieder die tiefen Psychologen fragen.
Ja.
Was haben meine Eltern gut gemacht? Sie haben mich auf jeden Fall, also ich habe eine gute Erziehung genossen, sage ich jetzt mal so, dass ich ja draußen wusste, wie ich mich zu benehmen habe oder sowas, ne? Und wenn ich mir so andere, es gibt ja ziemlich viele moderne Erziehungsmethoden, die ich so ein bisschen, also klar, jeder muss sein Kind erziehen, wie er es will, aber für mich ist das befremdlich, wenn ich ein Kind sehe, was halt permanent die ganze Aufmerksamkeit der Eltern bekommt und halt auch so in der Runde mit Erwachsenen einfach die ganze Zeit unterbricht oder oder halt immer, also diese Bedürfniserziehung, will ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist halt für mich total befremdlich, und Ich will halt unbedingt, dass mein Kind so in alles integriert wird, eigentlich, was ich mache. Also klar, jetzt vielleicht nicht in den Club gehen oder so, ne? Aber so alles, was ich so in meinem Alltag mache, will ich, dass meine Kinder das eigentlich mit mir machen können, ohne dass es ein Problem für die Kinder ist oder für mich.
Mhm.
Und also so wie ich das eigentlich für meinen Hund gerne hätte.
Und klappt das mit dem gut?
Dass ich ihn überall hin mitnehmen kann. Naja, mein Hund ist ein Angsthund, deswegen klappt das begrenzt gut. Aber ich finde, dafür klappt das sehr gut.
Mhm.
Dafür, dass sie so traumatisiert ist. Aber ich will halt einfach wirklich, dass meine Kinder irgendwie ganz normal mit ins Restaurant können, ohne dass sie da einen Aufstand machen, das Restaurant auseinandernehmen. Ich die ganze Zeit meinem Kind in die Küche hinterher rennen muss und sonst irgendwas. Also so eine Art von Erziehung hätte ich halt gerne für meine Kinder, die mir meine Eltern mitgegeben haben. Dass sie einfach wissen, okay, jetzt bin ich mal eine Stunde ruhig. Das ist so schön, oder wenn Mütter das sagen, bevor sie Kinder bekommen und dann kommen die Kinder und man ist total überfordert und ist so, okay, nimm einfach das iPad. was ich besser machen würde bei meinen Eltern, also bei der Erziehung, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe.
Vielleicht anders, anders ist ein schönes Wort dafür.
Ja, anders würde ich auf jeden Fall so... Also ich glaube, alles, was so ein bisschen so selbstbewusstseinsaufbauend war, habe ich nicht von meinen Eltern, sondern von anderen Außeneinwirkungen mitbekommen.
Was waren das?
Die anderen Außeneinwirkungen.
Ja, und wie hat das dein Selbstbewusstsein beeinflusst?
Na, ich wurde so sehr leistungsorientiert erzogen. Deswegen war das halt so, wie, du hast eine 1-, so nach dem Motto, ne? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall extrem schwierig für Kinder. Und ganz oft werden so Kinder dann so krasse Psychos irgendwann, die dann so extrem leistungsorientiert weiterleben. Ich habe das einfach irgendwann abgelegt, wie du siehst. Deswegen bin ich heute mein bester Vaterfreund.
Abgerollt. Der Tiefpunkt meines Lebens.
Nein, aber das hätte ich, irgendwann hat es bei mir einfach aufgehört, ne? Also dann ist das nicht mehr durchgekommen zu mir und dann habe ich mein eigenes Ding gemacht.
Mhm.
Aber das ist halt extrem schwierig, wenn man so nach Leistung bewertet wird von den Eltern.
Also wenn
ich.
Liebe auch durch Leistung,
genau,
aufgewogen wird.
Genau, sowas, ja.
Weil ich hatte manchmal das Gefühl bei mir zu Hause, dass das so ein bisschen so war. Hat jetzt auch abgenommen, aber es ist immer noch so ein bisschen in mir drin. Und noch heute motiviert es mich in manchen Belangen zur Höchstleistung. Deswegen sage ich, auf der einen Seite ist es kacke, auf der anderen Seite, wenn du dir ganz viele Leute anguckst, die in irgendeiner Form was machen, was großartig ist, ist das auch oftmals aus dem Schmerz geboren und nicht immer aus unendlicher Liebe.
Ja, total. Aber du kannst ja auch die Motivation von dir selbst haben, ne? Und ich habe irgendwie das überhaupt nicht mehr, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendeine Leistung erbringen muss für für eine Anerkennung von irgendjemandem in meinem Umfeld. Also weder von meinen Eltern noch von Partnern oder Freunden oder sonst irgendwas. Und jede Leistung, die ich bringe, kommt halt von mir einfach.
Oh. Und es gut so ist, wie sie ist.
Ja, total.
Das ist eine schöne Einstellung.
Ja, und deswegen...
Auch wichtig.
Also es gibt super viele Sachen, die meine Eltern gemacht haben. Wenn ich die mir jetzt anschaue, denke ich mir, wow. Ich meine, es gibt auch Gründe, warum ich so früh ausgezogen bin. Und Erziehungsmethoden sind halt nicht immer die richtigen. Aber im Endeffekt gibt's halt natürlich auch kein richtig oder falsch, weil du kannst auch dein Kind total falsch erziehen, aber dann durch irgendeinen glücklichen Zufall wird's trotzdem ein anständiger Mensch, weißt du?
Ja, das ist ja unser Motto hier. Also es gibt kein richtig oder falsch. Und ja. Ich glaube, die meisten Eltern, also wirklich die allermeisten Eltern, tun immer ihr Bestes zu der gegebenen Zeit mit dem Wissen, was vorhanden ist. Und es kann auch sein, dass wir wirklich eine Generation an sozialen Schwachköpfen erziehen, weil wir denken, gerade im Moment sind die Methoden, die wir an der Hand haben, die besten.
Mhm.
Und dann stellt sich heraus, dass es eine richtig krasse Kacke ist.
Und am Ende sind alle überbehütet.
Alle überbehütet und alle kommen nicht klar damit, dass sie keine Aufmerksamkeit mal für 2 Sekunden kriegen, ja. Weil sie immer die ganze Aufmerksamkeit bekommen haben. Und sind so abhängig davon, weil sie nie gelernt haben, alleine zu spielen, alleine klarzukommen. Und immer gesagt bekommen haben von aus, wie lieb mir man sie hat. Also es kann auch passieren, man weiß es nicht, ne?
Mein größtes Ziel ist auf jeden Fall, meine Kinder so selbstständig wie möglich zu erziehen, ne? Also okay. Als eigenständige Person. So,
du bleibst jetzt mal zu Hause, Mama, hast du 2 Wochen im Urlaub.
Muss jetzt schon genau,
wenn du auf den Knopf drückst, dann kommt Essen.
Das ist die Nummer hier von Foodora.
Nein, aber also ich finde es halt total wichtig, gerade in so einer hier, wenn ich halt diese bedürfnisorientierte Erziehung sehe, weiß ich halt nicht irgendwie, wie werden die Kinder, wenn die mal irgendwie 20, 22, 25 sind.
Nicole Richie.
So, wenn die halt die ganze Zeit wenn es immer nur wichtig war, wie sie sich gerade fühlen. Auch dieses typische Millennial-Ding. Mhm. So, oh, ich weiß gerade nicht, wie ich emotional mit dieser Situation umgehen soll.
Ja, aber ganz ehrlich, wir selber richten ja unser Leben schon ganz schön krass danach aus. Und wir haben eine andere Erziehung genossen. Also ich zumindest würde sagen, dass ich auch sehr bedürfnisorientiert lebe.
Mhm. Ja, aber das ist deine eigene Entscheidung.
So, aber das ist ja auch die Entscheidung von den Kindern. Also die Bedürfnisse,
oder sie werden dahin erzogen.
Das ist naja, halt die, wenn du es falsch machst. Aber die Idee von einer bedürfnisorientierten Erziehung ist ja, dass die Kinder schon früh wie möglich lernen, was sind meine Bedürfnisse und nicht die von den Eltern nicht die der von den Eltern aufgezwungen. Also du musst jetzt essen, weil es 18 Uhr ist. Oder du musst jetzt ruhig sein, weil wir im Restaurant sitzen. Das ist natürlich
aber
schön.
Aber weißt du, was ich halt schwierig finde, ist dann in dem Moment, wenn deine eigenen Bedürfnisse halt die Bedürfnisse von jemand anderem einschränken, welche Bedürfnisse sind dann wichtiger? Und ich wurde halt, also so erzogen, dass ich halt trotzdem niemanden auf die Nerven gehe. Also,
und gebracht hat es nichts, ne?
Wirklich. doch, voll. Ich bin einfach ein richtig, also ich, was das angeht, bin ich total empfindlich.
Ja. Also, wenn dir jemand auf die Nerven geht.
Nee, ja, das sowieso, aber wenn ich das Gefühl habe, ich schränke jemanden ein, egal in welcher Hinsicht, dann achte ich extrem darauf, dass ich das nicht tue.
Genau, aber das ist ja in der Erziehung dann auch ein Austarieren zwischen Eltern und Kindern. Also das heißt ja nicht nur, weil die Kinder bedürfnisorientiert erzogen werden, dass sie dann am Ende in jeder Situation immer deren Bedürfnisse befriedigt werden müssen, sondern ganz im Gegenteil, sie sollen auch lernen, dass die Eltern halt auch Bedürfnisse haben und dementsprechend muss es dann Angleichen geben. Was halt passiert und was du auch gerade beschrieben hast, ist oft, dass gerade Millennials dann in so eine völlige überbehütete Situation verfallen und immer alle Bedürfnisse der Kinder versuchen wollen, zu befriedigen. Und das ist natürlich nicht der richtige Ansatz, also auch nicht meiner. Mhm. Aber weil wir schon sehr bedürfnisorientiert erziehen. Und ich finde auch die Methode eigentlich mit eine der wichtigsten. Und wir haben auch eine große Chance in unserer Gesellschaft, in unserer jetzigen Zeit, unsere Kinder überhaupt zu erziehen. Ich glaube, du und auch noch unsere Generation davor, wir hatten es letztens auch schon, hatten gar nicht die Möglichkeit, ihre Kinder so zu erziehen, weil ganz viele andere Bedürfnisse, die selber hatten, so im großen Vordergrund standen. Also überhaupt eine finanzielle Sicherheit, was kommt am Essen auf den Tisch? Da ging es nicht darum, ob die Kinder jetzt irgendwie emotional aufgefangen werden, sondern man war froh, wenn abends alle zusammen am Ende des Tages Brot essen konnten.
Ja, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, da sind wir schon die ersten Stufen gegangen. Genau. Jetzt geht es einfach um die Selbstverwirklichung. Ja. Ab der Geburt geht es um die Selbstverwirklichung des Kindes und das liegt im Fokus. Absolut. Mein absoluter Fokus ist die Selbstverwirklichung meiner Tochter.
Absolut.
Ja, also ich meine, also auch wenn du das gerade überzogen sagst, natürlich willst du nur das Beste für deine Kinder und dadurch, dass wir vielleicht auch, was so gewisse Sachen angeht, nicht so erzogen worden sind, wollen wir natürlich unseren Kindern das auch bieten, dass sie halt alle Möglichkeiten der Welt haben. Aber ich weiß manchmal gar nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man alle Möglichkeiten hat, weil im Endeffekt lernst du ja auch dadurch, was du machst und so, ne? Und wenn du alle Möglichkeiten hast und dein ganzes Leben, wie wir Millennials, damit beschäftigt bist, rauszufinden, was du wirklich willst, dann ist das halt auch nicht so.
Total. Und du fragst dich auch immer die Frage dann, ist das genug? Und ich muss dir recht geben, ich glaube, dieses Mitlaufen, dass ein Kind einfach so mitläuft, ist in vielen Fällen gar nicht so schlecht, weil die meisten Sachen, die ich wirklich in meinem Leben gelernt habe und die essentiell für mich waren, wurden mir nicht beigebracht, sondern die habe ich mir abgeschaut und da habe ich geguckt, wie macht jemand eine Sache besonders gut. Also die erste Erinnerung, die ich habe an mein eigenes Lernen und meinen eigenen Lernprozess ist, wie mein Vater die Treppe runtergegangen ist, besonders schnell. Und ich habe gesehen, wie er die Füße so geworfen hat, immer so runtergeworfen, damit er schneller die Treppen runterlaufen kann. Und das hat er mir dann nicht gezeigt, so die Treppen runterzulaufen, sondern ich bin dann, habe dann das auch geübt und konnte irgendwann ganz schnell die Treppen runterlaufen. Und so war es mit ganz, ganz vielen Sachen. Und das ist nicht, oh Kind, du musst jetzt mal lernen, sondern du stellst dem Kind einfach einen Gemischtwarenladen auf und es nimmt sich raus, was es braucht und manchmal auch ein paar Sachen, die es nicht braucht.
Ich finde es halt absurd, wenn ich das von manchen Eltern mitbekomme, wenn sie so sagen, ich brauche halt jetzt eine Nanny, weil ich muss einkaufen gehen oder so. Weißt du, also ich kann nicht so normale Alltagsdinge mit meinem Kind machen, weil das irgendwie dann schreit oder nervt oder sonst irgendwas. Und das ist halt was ich nicht will. Also was ich will, ist halt einfach, dass ich mit meinem Kind einkaufen gehe und dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde länger.
Voll.
Aber mein Kind lernt, dass es halt nicht alles aus dem Regal rauszieht.
Amen. Du musst uns eine Sache versprechen, dass du in einem Jahr nochmal wiederkommst.
Und genau das nochmal.
Ich komplett verzweifelt bin. Mein Kind ist im
Jugendschutzprogramm. Mir hat das auch nicht geschadet.
Auch da findet bedürfnisorientierte Erziehung statt.
Meine Bedürfnisse.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, schön, dass du da warst und danke für deine Offenheit und wünsche mir da Glück, Erfolg, keine Ahnung. Was wünscht man so
alles
schwanger?
Gute für die Geburt wünscht man eigentlich.
Ah, das G-Wort.
G-Punkt. Aus G-Punkt wird jetzt Geburt.
Ja, schön. Danke für die ganzen Sachen, die ich heute nicht gelernt habe.
Bitte.
Bitte. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Erziehung ist einfach anders.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.